Guten Tag. Es ist noch ein bisschen Allgemeines zu Schlegels Klassizismus nachzutragen, und zwar einfach die Frage, ist diese Ablösung vom Klassizismus zum Romantizismus wirklich so groß? Also auch hier geht es um eine erhöhte Sensibilität. Es gibt im Klassizismus eben das betrachtende Ich, das etwas sieht. Das ist wichtig. Ohne dieses Ich sind die Skulpturen, die Winckelmann sich angeschaut hat, nicht das, was Winckelmann ihnen zugeschrieben hat. Oder man liest etwas, Schlegel seine antiken Texte, schreibt sich selbst eine Kompetenz zu und leitet daraus etwas ab. Ich gehe jetzt gar nicht auf Nietzsches philologische Kritiker, die den mit seinem Ursprung der Tragödie sozusagen in den Boden geschossen haben. Ich habe ja schon mehrere Male erwähnt, die Polychromie-Debatte, das heißt die Frage, waren diese weißen Statuen, die der Winckelmann uns da vorführt hat, nicht in Wirklichkeit bunt, das gehört einfach in das Feld unserer Kultur, wo wir auf etwas Unbekanntes etwas projizieren, was uns selbst ein Bedürfnis ist. Das kann eine Schönung sein, mit der wir andere Verhaltensweisen ermutigen, wie das zum Beispiel die Anthropologin Margaret Mead mit Samoa getan hat, wo sie uns Samoa als ein sexuelles Paradies beschrieben hat, Kindheit und Jugend in Samoa, und heute wissen wir, sie hat eigentlich nur mit ein paar ziemlich verwestlichten Familien gesprochen. Das kann der Mythos vom edlen Wilden sein, das kann aber auch abwertend sein und damit unsere Kultur stabilisieren. Das hat Edward Said sehr schön in seinem Buch Der Orientalismus analysiert, wo er also zeigt, wie wir uns das Bild des Orients konstruiert haben. In jedem Fall gehört das alles zur Gruppe der Invented Past, wie dann im Übrigen später auch die Germanen. Wichtig ist immer der selektive Blick, also bei Schlegels Blick auf die antike Gesellschaft, die Ausblendung der Sklaven. Hier wird also etwas transportiert, was ohne dies da ist, nämlich die revolutionäre Stimmung, die im Subtext, wenn man über Griechenland spricht, ja auch präsente attische Demokratie und das Verfahren hat Schule gemacht. Die ganze Wiener Ringstraße mit ihren historistischen Gebäuden lebt ja einfach davon. So, zurück zur Ästhetik und zu dem bemerkenswerten Verfahren, dessen sich Schlegel bedient und das ihn aber jetzt von Winckelmann scheidet. Nämlich die zweite These von Schlegel 1 sozusagen ist, dass die literaturhistorische Arbeit eine vollständige Theorie des Ästhetischen ermöglicht. Also man kann Ästhetik objektivieren, indem man historisch arbeitet. Also aus dem Material in historischer Sicht entsteht eine verbindliche Theorie. Und das war damals neu. Herder zum Beispiel ist davon ausgegangen, dass das Schöne das Produkt einer kontingenten Konstellation ist und dass die dann im Prozess der Durchsetzung die Geschichte zu dominieren beginnt. Das ist die erste Einheit und ich denke, da liegt auch ein Schritt zur Romantik mit ihren zahlreichen Einheiten. Die griechische Geschichte, mein Schlegel, immer noch mit Verweis auf Winckelmann, sei ein vollständiger Kreislauf, der uns ein geschichtsphilosophisches, fundierbares Bild von der ganzen Geschichte der Menschheit bietet. Also das ist eine Geschichte von Aufstieg und Untergang. Bei den Alexandrinern ortet er etwa Barbarei. Das heißt, Schlegel ist auch ein Vorfahr der Zyklentheorie von Zivilisationen, wie Oswald Spengler mit seinem Untergang des Abendlandes oder wie Quigley mit seinen 7 Stadien einer Zivilisation. Stadium 6 ist die Masseneinwanderung, Stadium 7 ist, dass die Barbaren die Zivilisation zertrümmern, oder eben auch der Huntington mit seinem Clash of Civilizations, das bei uns Kampf der Kulturen heißt. Das ist sehr eindeutig abgesetzt, diese Zyklentheorien, nur damit sie immer, weil es klingt alles so selbstverständlich, aber in Wirklichkeit sind das Kampffelder. Das ist natürlich das, gegen das sich Hegel beispielsweise wendet, wenn er in Napoleon 1809 den Weltgeist zu Pferd sieht, ja? Und ein Ende der Geschichte ortet, also einen absoluten Konsensus. Gegen Winkelmann argumentiert er, wenn er die Ekstase forciert, den musikalischen Rausch. Das macht ihn zu einem Vorläufer ein wenig Schopenhauers mit seiner Positionierung der Musik in der Hierarchie der Künste an der Spitze und auch zu einem Vorläufer Nietzsches. Die Kunst oder die Rolle der Kunst im historischen Prozess platziert das so, dass die politische Geschichte, die ökonomische Geschichte einfach der künstlerischen Entwicklung folgt. Das ist in einer gewissen Weise ein Gedanke, der kommt Ihnen vielleicht abwegig vor. Aber wenn Sie ihn in der modernen Medientheorie vorgesetzt kriegen, dann akzeptieren Sie ihn. Ja? Also wenn Sie den Bestseller von Friedman lesen, Die Welt ist flach, und da finden Sie eine Zeiteinteilung, die orientiert sich an Web 2 und an der Möglichkeit des Downloads und an der Möglichkeit des Uploads und an der Möglichkeit des interaktiven Arbeitens, und diese neuen Kommunikationsformen verändern bei Friedman die Gesellschaft. Der indische Steuerberater kann mit dem Steuerberater in Massachusetts konkurrieren und für Amerikaner die Steuer machen, und das Callcenter sitzt irgendwo in Südamerika oder so, was wieder Arbeitsplätze abzieht, dann akzeptieren sie das. Das heißt, wenn diese Leute, ich nehme dieses Adjektiv jetzt bewusst in ein Anführungszeichen, wenn sie materialistisch gedacht haben, dann haben sie das aber auch im Namen der Kunst getan. Ja? Also was sie hier mit der Kunst machen, nämlich die Kunst steuert das Politische, noch einmal, das kann man in Form einer Medientheorie rübernehmen, und es klingt aber extrem idealistisch. Es ist auf jeden Fall eine antipodische Theorie zu der späteren marxistischen mit Basis und Überbau. Es ist aber auch antipodisch zu der Theorie, dass die Kunst eine momentane gesellschaftliche Situation widerspiegelt. Nein, sie widerspiegelt es nicht, sondern sie schafft das. Und das ist genauso antipodisch zu modernen kunstsoziologischen Überlegungen. Bourdieu etwa, dass bestimmte gesellschaftliche Milieus bestimmte Formen der Kunst bevorzugen. Also bei Bourdieu ist das noch das Kleinbürgertum mit seinen Bonbonschalen, Bonbonpackungen, Bödern mit den Rosen drauf, und die Intellektuellen mit ihren abstrakten Bildern und Ähnliches. Das zweite systematische Buch Die Griechen und Römer, historische und kritische Versuche über das klassische Altertum, ist wiederum nur ein Band, aber der macht ihn berühmt. Und was ihn berühmt macht, ist sein Stil, sind seine sehr sensiblen Beschreibungen, von denen ich sagen muss, dass man manche heute noch mit einer gewissen Bewunderung über das, was der konnte und wie der etwas verschriftlichen konnte, liest. Sein Credo ist, dass Poesie nur poetisch kritisiert werden kann und dass ein philosophisch-ästhetisches Urteil, das nicht poetisch ist, den Gegenstand nicht trifft. Also da haben wir wiederum eine Einheit, wieder eine Aufhebung einer Grenze. Bisher hat es ja gereicht, etwas mit einer normativen Ästhetik zu kritisieren. Ein später Nachhalt dieser Methode ist der Beckmesser, nicht? In den Meistersingern von Nürnberg, der da genaue Regeln hat. Aber hier ist ein Standard gesetzt, das poetische und das richtige Urteil sind miteinander verknüpft. Das reicht in einer gewissen Weise hinauf bis ins Wiener Jahrhundertwende, die Auffassung, und die sprachkritische Arbeit des Karl Kraus speist sich auch aus dieser Überlegung. Ja? Wobei Kraus das nicht unbedingt als poetisch nimmt, aber auch davon ausgeht, dass es ein gemeinsames zum Wohl Wollen zwischen dem Kritiker und dem Kritisierten gibt. Beide wollen die Poesie. Sie sind in gewisser Weise verbündet im Erreichen eines gemeinsamen Ziels. Das ist eine gemeinschaftliche Aussprache unter freundschaftlich Verbündeten. Und davon wird der Lessing-Text Zeugnis ablegen. Die Auswirkungen dieses Postulats sind ungeheuer, und wenn Sie das interessiert, die beste Würdigung dieser Position und anderer findet sich in der Dissertation oder Habilitation von Walter Benjamin, der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik. In seiner industrialisierten Version ist das dann der brillante Kritiker in der Schlegel-Nachfolge. Aber in dieser Version ist das poetische Argument einfach zu einem üblen Ornament verkommen. Das ist auch wieder ein Punkt, wo Karl Kraus interveniert hat, dass ein Leitartikel über den Ersten Weltkrieg nicht mit den aus dem Zettelkasten geholten Worten »Die Nase der Kleopatra« galt als ihre größte Schönheit zu beginnen hat. Dass also die gestellteste Sprache nichts zu tun hat mit der Poesie. Schlegel führt eine Distinktion ein, indem er objektive und interessante Dichtung unterscheidet. Und das ist eine willkürliche Distinktion, ja, sprachlich willkürlich. Das gehört ihm, das können wir nicht in unsere Umgangssprache integrieren, sondern da können wir immer nur sagen, objektiv im Sinne Schlegels. Das, um der Frage vorzubeugen, aber ist das objektiv? Also das Objektive ist das wahrhaft Schöne, das eben im Gegensatz zu dem bloß Interessanten steht, das uns nur einen Augenblick kaptiviert. Das Objektive ist das absolut Perfekte. Und das hat in diesem Buch immer einen herausragenden Vertreter, also Homer für das Epos, Pindar für die Lyrik, und der absolute Höhepunkt sind die Tragödien des Sophokles. Da ist eben alles drinnen. Die göttliche und gefährliche Trunkenheit des Dionysos, die tiefe Empfindsamkeit der Athene, die leise Besonnenheit des Apollo. Aber er findet bei Sophokles, das zitiere ich, nicht die leiseste Erinnerung an Arbeit, Kunst Bedürfnis. Wir werden das Medium nicht gewahr und unmittelbar genießen wir die reine Schönheit. Ich zitiere das deswegen, weil das bleiben wird, dass die Absage an das Ideal des Schaffens, die Absage an die bürgerliche Erwerbswelt im Namen des Schönen. Er parallelisiert dieses Schönheitsideal übrigens auch mit dem Republikanismus, und dieser so verstandene Republikanismus, darüber werden wir noch sprechen, ist eine Universalpoesie und die republikanische Rede ist eine poetische. Ja, und von hier ausgehend wendet er sich dem zu, was er als Moderne versteht. Die nimmt er zunächst gewahr, sehr kritisch, dem Teil des Interessanten zugeschlagen. Ich belege das mit einigen Beispielen von Urteilen. Die üppigen Reize eines wollüstigen Stoffes oder die leere Seele oder der Stachel des Reizenden oder der Gegensatz von der Künstlichkeit gegen die Natürlichkeit der Alten. Das unersättliche Streben nach dem Neuen und Bekannten, die Jagd nach dem Meer, das alles ist zunächst unbefriedigend und nicht schön, und dann macht er einen wirklich überraschenden Schwenk, denn auf einmal findet er in Shakespeare den Gipfel der modernen Poesie. Man muss dazu sagen, dass es ist ja so toll, wie sich die Sachen verändern, nicht? Julius Langbein hat ein Buch geschrieben, Rembrandt als Erzieher, das als reaktionäres Buch beispielsweise gegen die Klimtschen Universitätsbilder gewandt wurden. Die galten als hässlich, und Rembrandt, na, Rembrandt hat über 100 Jahre lang als hässlich gegolten. Shakespeare, das habe ich Ihnen schon gesagt, über 200 Jahre als barbarisch gegolten. Und auf einmal ist in Shakespeare der Gipfel der modernen Poesie, und auf einmal löst diese Parteilichkeit für Shakespeare die Grekomanie ab. Also die Figur der Öffnung, ja, aus dem Korsett der Grekomanie ist Shakespeare. Mit Sophokles war das Ende der objektiven Poesie, dann sind Dante und Shakespeare gekommen, und die waren der Gipfel des Interessanten. Und es gibt auch eine Figur der Zukunft, das ist Goethe, eine neue Stufe der ästhetischen Bildung, weil Goethe in der Mitte zwischen dem Objektiven und dem Interessanten steht. Das korrespondiert übrigens mit Goethes Postulat einer Weltliteratur. Und während dieses Buch auf den Druck wartet, liest Schlegel Schiller über naive und sentimentalische Dichtung, und dort wird ja unter anderem die moderne und die alte Dichtung als gleichwertig behandelt. Und das verstört Schlegel zunächst, und er revidiert sich im Vorwort, aber es bleibt auch im Athenäum die Idee, Natur und Kunst, Realität und Idealität zu vereinen und Naivität zur Absicht und Willkür zum Instinkt zu machen. Und in diesem Zusammenhang, also im Zusammenhang mit dem Klassizismus, erscheint seine Antwort auf Kants 1795 erschienene Schrift Zum ewigen Frieden. So, jetzt ist die Frage, wie weit sollen wir uns mit der Schrift einlassen? Wer kennt die denn?
Vom Kant oder vom
Schiff? Vom Kant. Keine überragende Mehrheit, dann werde ich Ihnen das kurz erzählen. Das ist ein zentrales Dokument von Kants politischem Denken, ein bemerkenswerter Versuch, eine Einheit von Politik und Moral herzustellen, eine folgenschwere Schrift, weil der neuzeitliche Begriff Frieden geht in einer gewissen Weise auf die von Kant hier vorgestellten Theorien zurück. In der Form des Friedensvertrages wendet der Kant die Grundsätze seiner Moralphilosophie auf die Frage der Politik nach dem Frieden zwischen den Staaten an. Es gilt, von der Vernunft geleitete Entscheidungen zu treffen und nach Gerechtigkeit zu trachten. Und Kant stellt klar, das ist wichtig, dass der Frieden kein natürlicher Zustand für den Menschen ist. Der Frieden muss gestiftet sein. Und die Gewährung und die Stiftung des Friedens ist Sache der Politik, welche sich der Idee eines allgemeingültigen Rechtssystems unterzuordnen hat. Im Anhang heißt es, ich zitiere das, das Recht der Menschen wusste nicht, dass ich 2004 den Bauer als Millionär gesehen habe. Das Recht der Menschen muss heilig gehalten werden. Der herrschenden Gewalt mag es noch so große Aufopferung kosten. Und Kant opponiert gegen den Despotismus, eine klare Absage erteilt er aber auch dem Widerstandsrecht der Untertanen. Das ist eine heikle Balance. Die Schrift beinhaltet zunächst einmal 6 Präliminarartikel. Die werde ich Ihnen ganz kurz vorlesen, dass nämlich kein Friedensschluss für einen solchen gelten soll, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffes zu einem zukünftigen Krieg gemacht werden kann. Das ist, glaube ich, im 20. Jahrhundert nicht geschehen. Es soll kein für sich bestehender Staat, klein oder groß, von einem anderen Staat durch Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung erworben werden können. Die stehenden Heere sollen mit der Zeit ganz aufhören. Man soll keine Staatsschulden in Beziehung auf äußere Staatshändler machen, also keine Anleihen zur Finanzierung von Kriegen. Krieg wird immer auf Kredit finanziert. Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines anderen Staates gewalttätig einmischen. Das ist... Boah. Ich sage ja nichts. Ich meine, wir haben heute eine Interventionspflicht in einer gewissen Weise. Und im Krieg soll sich kein Staat mit einem anderen solche Feindseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen. Hinreißend. Als das sind Anstellung der Meuchelmörder, Percussores, Giftmischer, Venefici, Brechung der Kapitulation, Anstiftung des Verrats per Duellio. Ich weiß nicht, warum er diese Termini hingeschrieben hat. Und es muss auch im Krieg ein Mindestmaß an Vertrauen bleiben. Ja? Und zum Beispiel die US-Drohnen, die da über Afghanistan oder Irak fliegen, sind einfach, mit Kants Worten, ehrlose Stratagamen. Wunderbares Wort, ich schreibe es auf. Stratos heißt der Gam, der Kampf. Gameomai heißt an sich Spiel. Also, das sind einmal die Präliminarartikel und auf die folgen die Definitivartikel und da hackt Schlegel ein. Dem ersten Definitivartikel zufolge soll die bürgerliche Verfassung in jedem Staat republikanisch sein. Und da liegt die Idee drin dahinter, dass es einen, oder der Glaube, dass es eine Vernunft des Besitzes gibt. Also, der Fürst sagt, wir bombardieren jetzt dort und dort, und wenn die zurückbombardieren, dann werden die Häuser der Untertanen beschädigt und dem Fürst ist das wurscht. Und wenn die Untertanen aber in einer Republik selbst entscheiden, meint Kant, dann würde der Eigennutz siegen und sie würden für den Frieden optieren. Das ist, wie wir wissen, hat auch nicht so ganz funktioniert, weil schon viele Republiken einander den Krieg erklärt haben. Das Völkerrecht, da kommt jetzt ein interessanter Punkt, soll auf einem Föderalismus freier Staaten gegründet sein. Und das ist eigentlich der Punkt, wo man Kant immer als einen Pionier der Europa-Idee auffasst. Mit diesem ausgefeilten Artikel und auch als den Pionier der Vereinten Nationen. Und der dritte Punkt ist, das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein. Das heißt, ein Fremder hat ein Besuchsrecht für ein anderes Land, er muss sich rechtmäßig benehmen und dann darf man ihn nicht feindselig behandeln. Er darf auch nicht ausgewiesen werden, sofern dies zu seinem Leid entsteht. Dennoch gibt es aktuell in der Asylfrage kein Gastrecht, auf das er Anspruch erheben kann, sondern nur ein Besuchsrecht, weil kein Mensch ein Vorrecht auf bestimmte Orte der Welt hat. Also keiner hat ein Recht, sich dafür zu entscheiden, ich will dort oder dort leben. Das ist einfach ein prämoderner Teil dieser Schrift. Der Mensch ist von Natur aus vorbestimmt, in Konflikte zu geraten und Kriege zu führen, aber gerade aus dieser Tendenz resultiert die Kraft, die dann am Ende zu einem ewigen Frieden als Endzustand führen wird. Es gibt dann auch ein Kapitel über die Widersprüche zwischen Politik und Moral, das jetzt für uns nicht so relevant ist. Wichtig ist, dass Schlegel als junger Mann auf den damals immerhin schon 71-jährigen Großstar antwortet, also das ist so, wie wenn einer von Ihnen jetzt Habermas ans Bein pinkelt. Er radikalisiert Kant, er geht in seiner grundsätzlich individualistischen oder möglicherweise schlampigen Art, die dann gleichzeitig beim Lesen auch ein Misstrauen hervorruft, was hat er mit den Griechen gemacht, wo man sich nicht so auskennt, ja, was hat er mit den Indern gemacht. Er reduziert eigentlich Kant auf den Republikanismus und auf den Föderalismus der Staaten. Also er geht nicht ein auf die Überlegungen Kants zum Handel, als ein pazifizierendes Element, auch die komplexen moralischen Überlegungen am Schluss, die ich Ihnen auch nicht vorgetragen habe, lässt er aus. Er stürzt sich in seiner Verkürzung auf diese Idee, dass eine Republik keine Kriege anfangen würde, weil die Bürger im Gegensatz zur aristokratischen Despotie ja die Kosten tragen müsste. Und setzt eine Alternative, nämlich die Idee einer Weltrepublik. Ja? Und die ist der Garant des Friedens. Das ist übrigens einer der Punkte, wo man so wörtlich den späten Schlegel mit den frühen Schlegel vergleichen kann. Ja? Weil für den späten Schlegel ist die Frage von Krieg und Frieden in Gottes Hand gelegt. Ja? Also da haben wir keinen Einfluss drauf und da können wir noch so perfekte Institutionen schaffen. Hier in dieser Schrift geht er von einer bürgerlichen Repräsentation aus, also einem Parlament und einer Verfassung in dieser Weltrepublik, aber er radikalisiert sie gegenüber Kant, indem er nämlich doch starke Elemente der Demokratie einbaut. Und Demokratie ist bei Kant ja immer noch Despotismus. Ja? Und Kant ist doch eher am Modell des aufgeklärten Herrschers, der eine Republik zulässt. Er hält revolutionäre Umwälzungen für gerechtfertigt, und zwar ableitbar aus dem Naturrecht. Dabei bezieht er sich auf Rousseau, bezieht sich auf Schillers Abfall der Niederlande, auf Wilhelm Tell. Wenn die Last des Despotismus nicht mehr tragbar ist, dann ist der gewalttätige Widerstand zulässig. Auch die, jetzt kommt eine wichtige Einschränkung, auch die transitorische Diktatur, also das ist ein wenig mit dem Marxismus und dem Austromarxismus vereinbar, auch die transitorische Diktatur ist zulässig. Da darf man nicht vergessen, dass das sehr aus dem Zeitgeist geschrieben ist, wie gesagt 1795, und die Jakobiner ja 1794 gestürzt wurden. Ja, also, dass er sozusagen das Erlebnis hatte, die Jakobiner haben ihm eineinhalb Jahre lang eine Diktatur ausgeübt und dann sind sie gestürzt worden und in der Diktatur ist möglicherweise Wichtiges geschehen. Auch das ist ein Punkt, wo man ihn ganz präzise mit dem späten Schlegel, werden wir noch tun, kontrastieren kann, der immer vom revolutionären Übel gesprochen hat, so ungefähr ab 1815. Es gibt Lesarten dieser Schrift, die auch hier wieder Fichte im Hintergrund sehen, und zwar einen sehr verallgemeinerten Fichte, nämlich verallgemeinert zur Idee vom Menschen als Gestalter seiner Geschichte. Ja, das ist eine relativ einfache Idee. In diesen Überlegungen wird Fichte ein Ideal unterstellt, das auf ein Wir zielt, und das sind Republik und Demokratie einfach offener. Der Schlegel schränkt das aber insofern ein, als er sagt, dass die freie Gesellschaft des gebildeten Individuums bedarf. Also da ist die Repräsentation reduziert. Herrschaftslosigkeit ist ihm nur theoretisch möglich. Er geht aus vom mehrheitlichen Willen, den er als Surrogat des allgemeinen Willens setzt. Ich sehe da einen Bruch in der Schrift, ein Surrogat konstituiert keine Gemeinschaft, keine Einheit, und mir ist das eigentlich das Einfallstor für seine späteren Überlegungen, wie diese Einheit herzustellen ist. In jedem Fall, das hat übrigens auch schon Fichte verkündet, Revolution darf Gewalt anwenden. Und dann erweist sich, dass er im Gegensatz zum Montesquieuianer Kant kein Anhänger der Gewaltenteilung ist. Es klingt fast die Interpretation der Pariser Kommune durch Karl Marx bei ihm heraus, erhebt nämlich die Differenz zwischen einer arbeitenden und einer beschließenden Körperschaft, also zwischen dem Parlament und der Bürokratie, auf. Der entscheidet, der exekutiert auch. Auch das ist ein radikales Konzept, das aber relativ leicht ins Konservative drehbar ist, nämlich in das Konservative der Ständeverfassung. Also die Stände sind für ihre Angelegenheit zuständig. Ja? Im Stand der Bäcker entscheidet die Mehrheit, was zu geschehen hat, und der Oberbäcker geht dann hin und schafft Ordnung in seinem Stand. Ja, also das ist die Aufhebung der Gewaltenteilung. Ne? Das ist nicht so, dass das Parlament entscheidet, da gibt es ein Lebensmittelgesetz, wie sauber muss die Backstube sein, und dann geht es an die Bürokratie und die kommen kontrollieren, rennen da kleine Mauseln herum, oder sitzen diese Dinger, diese schwarzen Dinger im Mehl. Nein, alles in Ordnung, sondern die machen ihre Sache selbst. Und das ist eben dem ständestaatlichen Gedanken, der sich in der Spätromantik entwickeln wird, und der marxischen Idee von den Räten eigentlich gemeinsam. Das fichtesche Ich zielt also auf Gemeinschaft. Schlegel weiß in dieser Schrift noch, dass das für Deutschland ein unrealistischer Gedanke ist, aber er verfasst ungefähr zeitgleich einen Brief an Novalis, wo er schreibt, dass sich in Deutschland heute Dinge ereignen, die vor 10 Jahren noch ins philosophische Narrenhaus gehört hätten. Also er versteht sich als Bürger einer absoluten Übergangsperiode. Das ist wichtig und das erklärt auch die Unbeständigkeit gewisser Urteile. Die DDR-Germanistik hat ihm immer unterstellt, dass er in Wirklichkeit für die Hegemonie der bürgerlichen Klasse plädiert, dass also über den Bildungsaspekt ein Klassenwahlsystem vorhanden sei bei ihm und dass es Versöhnungstendenzen gegenüber der deutschen Wirklichkeit schon damals gegeben hat. Aber das ist eben auch darauf zurückzuführen, dass es rund um die Schlegelschen Formulierungen immer ein Element des Unfassbaren gibt. Das heißt, dass er zwar scheinbar klar spricht, dass es aber doch unterschiedliche Zugänge gibt und dass es manchmal auch ein Element von Übertreibung gibt. In jedem Fall zu seiner Kant-Kritik, er hat kein historisches Subjekt, er hat kein Subjekt der Durchsetzung, er hat sozusagen, er kann nichts über die Realisierung seines Konzepts sagen, und das macht ihn in einer gewissen Weise Kant unterlegen, weil Kant disponiert über eine harmonistische seiner in Anführungszeichen Anthropologie oder vielleicht sogar Ontologie nach in uns verankerten, in unserer Realität verankerten Tendenz. Ja? Also Kant sagt, wir haben eben die Tendenz zum Kriegerischen, aber durch die schlechten Erfahrungen mit dem Krieg, die haben auch etwas Zivilisierendes, die mobilisieren unsere Vernunft und die machen uns bereit zum ewigen Frieden als einem Endzustand. Das ist zwar, wie wir 200 Jahre nach Kant wissen, nicht so ganz richtig im Zusammenhang mit den Kantschen Überlegungen, aber er konzeptualisiert das. Ja? Während Schlegel setzt dem nur entgegen, wir brauchen eine Weltrepublik und es gibt ein Widerstandsrecht oder sonst etwas. Das heißt, er bleibt gegenüber einer komplexen und auch konzeptuellen Schrift auf der Ebene des bloßen, der bloßen partialen Kritik stehen. Das ist relativ wichtig. Die reale Bedeutung der Schrift ist übrigens relativ gering gewesen. Sie ist eigentlich erst durch die DDR-Germanistik, der wir Walter Grab ist da ein wichtiger Mann, der wir überhaupt die besten Aufarbeitungen des Verhältnisses deutscher Intellektueller zur Französischen Revolution verdanken, herausgearbeitet. Also die Ricarda Huch zum Beispiel mit ihrer 512-seitigen Geschichte der deutschen Romantik, die ja nicht nur Tratsch enthält, sondern auch auf das Inhaltliche eingeht, erwähnt diese Schrift überhaupt nicht. Und ich finde auch nichts, dass Kant irgendwie darauf reagiert hätte. 1796 publiziert er den deutschen Orpheus gegen einen gewissen Schlosser, heute vergessen, ein ehemaliger Sturm- und Drangdichter, der jetzt ein Kritiker Kants ist. Die Epistel, schreibt er, eigne sich vortrefflich zu einem Hirtenbrief für den Schafstall der an die Mystik glaubenden Mitbrüder. Es sei ein Beitrag zu einer Chronik skandalös des Christentums und lade zu einer Verfolgung Andersdenkender ein. Hier verwirft er noch den Salto Mortale der göttlichen Barmherzigkeit. Das heißt, die noch vorhandene klassizistische Orientierung verhindert dieses Religiöse, das später ausbrechen wird. Auch in seiner Rezension von Jacobis, das war ein Berliner Aufklärer, Woldemar, einer. Jacobi hat einen relativ schlechten Ruf als ein Vulgarisator der Ideen der französischen Aufklärung und als jemand, der sich sozusagen für Deutschland handzahm gemacht hat. Der war also wirklich der Pappkamerad, auf den sich alle eingeschossen haben. Und Schlegel hat hier den Protest gegen die gänzliche Trennung und Vereinzelung der menschlichen Kräfte, die sind alles Zitate, eigentliche Erbsünde der modernen Bildung, die Verteidigung der Rechte des Herzens gegen den Despotismus der kalten Vernünftler vertreten. Also da bereitet sich einiges vor. Ja? Vernunft ist kalt, Vernunft ist despotisch. Wenn es auch dieser Jacobi ist, der als Gegner nicht wirklich steht, das war doch stärker ein kommerzieller Mann, aber er attackiert ihn auch, dass er ein Repräsentant der Moderne sei, das heißt, dass die Aufklärung im Zustand des Interessanten stehen geblieben ist und dass er keinen Sinn für das immer noch klassische Ideal des Schicklichen und Vollendeten einer gesetzlich freien Gemeinschaft hat. Ansonsten ist diese Rezension schwer lesbar, irgendwie eine komplizierte Scholastik über Glauben, Unglauben und Aberglauben. Aber mit ihr beginnt sozusagen ein Netzwerk von Texten, mit denen sich Schlegel immer sehr präzis mit den wichtigsten Leuten einer gewissen Strömung auseinandersetzt und an ihnen in manchmal kurzen Schriften seine eigene Position absteckt und gleichzeitig verändert. Also das ist die Rezension der Schrift Condorcets, zu der wir gleich kommen. Das ist die Wilhelm Meister Rezension, das sind die Texte zu Lessing und Forster und schließlich eben die schon erwähnte Republikanismus-Schrift. Diese Texte bilden ein kohärentes Netz, wo 4 Positionen aus dem Zeitgeist angespielt werden. Schlegel äußert sich dazu und zwar auf eine eigenartige Weise. Es hat immer etwas Besonderes, dass er sich dazu äußert. Bei Forster war es ein wenig eine Provokation, weil Forster hatte damals einen schlechten Ruf, bekannt war es ein wenig keck und bei Lessing ist es einfach gegen den Mainstream gegangen. Also das ist eigentlich das Zentrale an seinem Lektüremodus, er liest immer gegen den Strich. Sowohl in seiner Zerstörung einer Lessing-Legende, das spielt auf ein berühmtes Buch von Franz Mehring an, in dem der eben gezeigt hat, wie schlecht es dem armen Lessing gegangen ist und dass man da nicht von einem Höhepunkt der deutschen Aufklärung und einem aufgeklärten preußischen König und Ähnliches sprechen kann, wie dann auch bei Forster in seiner Schrift über Goethes Wilhelm Meister und bei Kant. Ich habe das ja schon gesagt, nicht? In der Kant-Antwort fehlen einfach die wesentlichen Teile und bei der Schrift über Forster, zu der wir noch kommen werden, wird das Jakobinische nur beiläufig erwähnt. Das Wichtige ist, dass Schlegel sich zu diesen Autoren bekennt, sie verteidigt und sie gleichzeitig gegen den Versuch, sie zu mediokrisieren, sie vor diesem Versuch schützt. Condorcet ist bekannt, ein Theoretiker des historischen Fortschrittes, mit dem sich Schlegel hier identifiziert. Aber untergründig spielt er den Condorcet sozusagen gegen den Kant aus und vor allem stellt er die deutsche Frage nach den verschiedenen Bildungsgraden wieder diese Distinktion, die auch seine Republikanismus-Schrift auszeichnet und die Frage nach der Verschiedenheit der Menschen und dem Phänomen widersprüchlicher Entwicklungen. Das heißt, er bejaht die Idee des Fortschritts, aber gleichzeitig nennt er mehrere Gegenargumente, nämlich dass die Idee des Fortschritts eine Homogenisierung der Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen voraussetzt und damit sozusagen automatisch eine Idee ist, die sich gegen das Individuelle unserer jeweiligen Existenz wendet. Und dann kommt die Schrift über den Forster, Fragment einer Charakteristik der deutschen Klassiker, heißt das. Weiß überhaupt jemand von Ihnen, wer der Georg Forster war? Der ist einfach ganz vergessen. Also, dass der zur deutschen Klassik gerechnet wird, ist ja schon eine Provokation oder eine Erweiterung des Begriffes Klassik, weil der Forster war eher ein populärer Schriftsteller und er war vor allem ein Aktivist und er war keineswegs ein Meister der Form. Also, wer war der? Der Georg Forster ist 1754 in einem polnischen Dorf geboren, als 10-Jähriger mit seinem Pastorenvater nach Russland gereist und ist in seinem Leben nur 7 Monate zur Schule gegangen, was ich irgendwie nicht schlecht finde, und hat sich aber trotzdem äußerst qualifiziert zur Naturwissenschaft und zu sozialen Verhältnissen geäußert, ist 1766 mit seinem Vater nach England gegangen, und jetzt kommt's, hat als 13-Jähriger den Lomonossow ins Deutsche übersetzt. Ist das ein Begriff? Moskauer Lomonossow-Universität, berühmter Naturwissenschaft. Also ich habe Ihnen schon oft mein Erstaunen gesagt, wie das damals funktioniert hat, ja, wie diese Jugendlichen getickt haben. Ja? Also bei uns in Wien können sie nicht einmal ordentlich sprayen, was sie ja in New York wenigstens können. Aber die haben also schon mit 13 übersetzt, und dann 1772, da war er 18 Jahre alt, geht er mit seinem Vater, mit dem James Cook, auf eine Weltreise. Ja, die suchen die Antarktis 3 Jahre lang. Und der Georg war sozusagen als Schreiber engagiert und hat also wirklich ein wunderbares und auch mit Zeichnungen illustriertes Buch, A Voyage Round the World, im Englisch publiziert, gibt es aber auch in deutscher Übersetzung. Der Weltreisende, das war eine zentrale Figur der Aufklärung. Ja, das ist ja auch in dem Daniel Kehlmann Buch über Humboldt, ist das schön geschildert, wie die so gelebt haben. Und die haben ihre Kommentatoren gefunden. Diderot hat die Reise Bougainvilles kommentiert. Ich schreibe das richtig, und es ist niemand, kein Amateurgärtner hier, der das kennt. Der Bougainville hat die Südsee erforscht, ja, und Diderot hat aus den Beschreibungen der Sitten der Menschen in der Südsee, die natürlich auch eine Projektion waren. Ja, also die Schildern sind wirklich sehr aufgeladen mit Männerfantasien. Viele dieser Berichte schauen so aus: Man fährt mit dem Schiff, und die eingeborenen Frauen kommen mit dem Hula-Röckchen, und dann geht's los. Ja, also so wird es wohl nicht gewesen sein, und gerade der Captain Cook ist ja im Übrigen auch erschlagen worden bei seiner letzten Forschungsreise. Also, aber das geht hinauf bis zur Darwins Forschungsreise, dass das eben Erkenntnisgewinne, die über das geografisch-anthropologische hinausgehen und in unsere eigene Existenz hineingreifen, und dass der Weltreisende auch der ist, der die Bewegung mit dem anderen hat. Und diese Begegnung mit dem anderen kann man kulturrelativistisch lösen. Das sind die Milieutheorien der Aufklärung. Der Mensch ist das Produkt seines Milieus. Bei den Wilden, ganz primitiv gesprochen, ist es heiß, daher gehen sie nackt, daher sind sie ständig erregt, daher sind die Sitten dort freier. So, aus, Punkt, klar. Ja? Das kann man aber auch essentialistisch tun, nämlich dass man sich auf die Suche nach einer Gemeinsamkeit macht. Und dieses Verfahren hat Schlegel praktiziert. Also das hat er dann später mit seinen linguistischen Studien getan. Und mit dieser Frage, gibt es die Figur des anderen wirklich, oder ist nicht in der Sprache bereits der Grund gelegt, der das Gemeinsame zwischen allen stärker macht als das Trennende? Das Buch von Forster, das übrigens der Eichborn Verlag vor 3 Jahren wieder aufgelegt hat in einer teuren und schönen Ausgabe. Ich glaube, jetzt kostet es im Ramsch immer noch 50 Euro. So groß, intendiert, ein breites Panorama der Schöpfung und der Kulturen. Es ist nicht nur für die damalige Zeit ein Buch des Staunens und gleichzeitig eines des Heute und des Versuchs, dieses Staunen intellektuell zu verarbeiten. Die Weltreise lädt ja auch zu Hierarchisierungen ein. Nicht? Sie wissen, dass der Ahnherr des Rassismus, Gobineau, ein französischer Diplomat war, der sich einfach in 7 verschiedenen Kulturen aufgehalten hat, in Persien, in Südamerika, in Europa und einfach festgestellt hat, dort wo die sogenannten Arier sind, dort glaubt es mit dem Gepäck und mit dem Essen besser. Ja? Und da ist der Portier im Hotel anwesend, während in den anderen Ländern sind es schlampig. Und daher gibt es eine Hierarchie unter den verschiedenen Rassen. Und daher heißt das Buch des Weltreisenden Gobineau Essay über die Ungleichheit der Rassen. Denn ein Standardbuch, 1863 erschienen, ein Standardbuch in seinem Genre. Und der Forster bringt das nicht auf den Begriff, aber er praktiziert einen sozusagen demokratischen und in jedem Fall hierarchiefreien Blick auf diese zahllosen Kulturen, die er besucht hat. Er ist dann 1774 nach Ende der Reise, also praktisch als 23-Jähriger in Paris, freundet sich mit Benjamin Franklin an, unterstützt die amerikanischen Unabhängigkeitsbemühungen und kommt 1778 nach langer Abwesenheit oder eigentlich zum ersten Mal nach Deutschland und schließt sich da seltsamerweise den Rosenkreuzlern an. Also wie das tickt, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall eine eigenartige Mischung aus aufgeklärten Naturwissenschaftler und Rosenkreuzler. Und dann kommt er nach Wien an den Hof des Joseph II. 1784, wird wie alle braven Wiener Aufklärer zu dieser Zeit ein Freimaurer und erhält eine Professur in Vilna, also wiederum auf russischen Staatsgebiet, heiratet eine Therese und das ist die Frau, über die Schlegel dann sozusagen mit den Leuten in Berührung kommt und wird Arzt, macht einen Dr. Med, das darf man nicht überbewerten, den hatte Schiller auch, und verwandelt sich in einen Empiriker und in einen wichtigen Kritiker von Kants Schrift noch etwas über Menschenrassen. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie je einen Blick in die Kantsche Anthropologie gemacht haben. Googeln Sie das bitte einmal, Kant und Race. Kant hat aus unerfindlichen Gründen ja eben immer diese bestimmte Termini in einer Fremdsprache gesetzt. Sie werden da eine seit den 90er Jahren intensiv laufende Diskussion finden mit mehreren Büchern und Forschungsprojekten über die Neger, die so viel Phlogiston in sich haben und daher ständig stinken, und über die Juden, die nicht, das ist wichtig, von den zu ihrer Zeit, zu Kants Zeit lebenden Völkern in die Rolle der parasitären Händler. Wir haben heute schon gehört, der Handel hat eine pazifizierende Wirkung, aber bei den Juden nicht so ganz, sondern die wegen ihres Ursprungs aus Jerusalem, das eine Handelsstadt ist, nichts produzieren können und daher nur billig kaufen und teuer verkaufen können. Ja? Und ich muss sagen, manches an der Debatte, wie sie im Netz stattfindet, ist ungerecht. Das werden Sie daran finden, dass wenn Sie wirklich den Quellen nachgehen, dann finden Sie immer den 24. Band der Akademieausgabe und den finden Sie nicht, aber ich sage Ihnen, die geraden Bände sind immer die Kommentarbände und die ärgsten Zitate sind aus einem Erinnerungsbuch an Kant, das einer 20 Jahre nach dessen Tod geschrieben hat, über Bemerkungen, die Kant beim Essen gemacht hat. Und wo er lustigerweise im Namen des Zeitgeistes den Kant in Schutz nimmt. Denn damals hat man begonnen, in Rassen zu denken und dieser Verteidiger Kant, der möglicherweise nur ein halbes Jahr lang oder so gelegentlich mit dem gegessen hat, sagt, na bitte, der war keineswegs ein verräterischer, antinationaler Kosmopolit, der hat mir doch immer gesagt, diese Juden sind was Furchtbares. Also die Debatte, ja, die Netzdebatte über Kant und Race ist wirklich eine heiße. Die ärgsten Zitate dieser heißen Debatte stammen aus diesem Erinnerungsbuch. Aber dennoch, die Geschichte mit dem Phlogiston ist aus der Anthropologie und die Geschichte mit Jerusalem als prägenden, 2000 Jahre später, ja, für Juden, die durch die ganze Welt gewandert sind, weil sie vertrieben wurde, die ist tatsächlich aus der Anthropologie und dagegen hat eben der Forster polemisiert, hat sich mit dem Physiker und Aphoristiker Lichtenberg befreundet, naturwissenschaftliche Texte verfasst, die ihn zu einem Vorläufer des Evolutionismus machen, hat dann noch eine Weltreise gemacht, und zwar eben mit dem Alexander von Humboldt, ist wieder nach England gegangen und eine interessante Geschichte der englischen Literatur geschrieben und ist dann 1792 nach Mainz gekommen. Und Mainz war einfach, das Mainz ist die Schlüsselstadt der progressiven deutschen Geschichte. Metternich hat übrigens dort studiert. Und in seinen Memoiren nennt er Mainz ein furchtbares Jakobinernest. Also die waren damals einfach total beeinflusst von den Ideen der französischen Revolution. Die französischen Revolutionstruppen unter dem General Custine haben eben auch Mainz besetzt. Es ist also kein Zufall, wenn die Caroline Böhmer-Schlegel so begeistert war von den französischen Revolutionären, dass sie sich dann gleich einem hingegeben hat, was eben in einer Schwangerschaft resultierte. Die Franzosen sind ein knappes Jahr in Mainz geblieben, sind im Sommer 1793 vertrieben worden. Und im März 1793 ist in Mainz eine Republik ausgerufen worden. Die erste Republik auf deutschem Boden. Ja, also das war schon was. Da hat sich ein rheinisch-deutscher Nationalkonvent konstituiert mit 130 Abgeordneten. Der war das erste demokratische Parlament Deutschlands. Offiziell waren es Vertreter des ganzen Volkes, aber Frauen waren nicht darunter, weil sie eben auch nicht wählen durften. Aber es gab ein freies Mandat für Abgeordnete Und man hat lustigerweise Grundversicherung diskutiert und hat sich bemüht, einen repräsentativen Parlamentarismus zu schaffen. Ja, also es hat sehr, sehr fragmentarische Wahlordnungen gegeben, wo man geschaut hat, dass eben nicht dieser schlegelsche Elitismus nur die Gebildeten oder sonst etwas, sondern dass alle da drinnen sind. Es war eine kleine Vorläuferin der Pariser Kommune. Und der Präsident des Jakobinerclubs, der sich lustigerweise im Schloss des Kurfürsten von Mainz niedergelassen hat, war ein Friedrich Karl von Ettal. Und unser Forster hat gemeint, er will nicht bei den revolutionären Gedanken stehen bleiben, er will handeln, wie ich dachte, und hat sich bemüht, aus einer öffentlichen Funktion heraus Mainz an Frankreich anzugliedern. Und ist auch nach Paris gereist, hat eine Rede im französischen Nationalkonvent gehalten. Und der französische Nationalkonvent hat Mainz feierlich ans revolutionäre Frankreich angegliedert. Da waren allerdings die Truppen schon da. Der König von Preußen hat Mainz wieder erobert und der Forster ist in Paris geblieben. Die Therese hat ihn verlassen und hat ein Buch mit dem traurigen Titel über die Beziehung der Staatskunst zum Glücke des einzelnen Menschen verfasst und ist arm und krank 1794 gestorben. Und diese Therese war eben eine Freundin der Caroline Böhmer, habe ich schon gesagt, und aus den Erzählungen der Frauen war Schlegel informiert und hat an diesem Forsterkult sozusagen teilgenommen, hat sich nur wenig abgegrenzt. Wenn er sich abgegrenzt hat, dann spürt man auch hier die redigierende Hand dieser Frauen, und es war in jedem Fall eine Provokation, einen Jakobiner zu würdigen. Deswegen tändelt er auch zunächst herum. Der Text ist ein Lyzeumsfragment, und dann nach drei Seiten, und jetzt sind wir wieder bei einem Fragment, Reklam, Seite 24, besonders Seite 28, 29, zu dem Ergebnis zu kommen, unter allen eigentlichen Prosaisten, welche auf eine Stelle in dem Verzeichnis der deutschen Klassiker Anspruch machen dürfen, atmet keiner so sehr den Geist freier Fortschreitung wie Georg Forster. Das ist ein sehr präziser Punkt der Identität in den Zielen deutscher Bestrebungen. Ja, es ist das entfesselt fortschreitende Deutsche, das in sehr verschiedenen Gewändern auftritt, als Räuber Karl Mohr, als der den Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit sucht, als Vormärzler oder gar als Sozialist. Das heißt, dieses Mehr an Freiheit, ja, das ist der Punkt, wo die Moderne nicht mehr rausfällt. Wir haben jetzt so viel gehört über das Kunst, das Politische konstruiert. Aber jetzt haben wir eigentlich die Konstruktion, dass jemand, der sehr interessant ist, das habe ich Ihnen, glaube ich, nahegebracht, der aber als Schriftsteller mittelmäßig war, auf einmal zum Klassiker wird, und zwar deswegen, weil er dieses Mehr an Freiheit sucht. Ja? Das heißt, dieses Mehr an Freiheit hat er aber doch hauptsächlich in seinem Handeln gesucht. Das heißt, das Tor zur Moderne und das Tor zum Interessanten öffnet sich jetzt mit dem Forster. Ja? Also dieses Postulat, Kunst regiert das Politische, das müssen wir eben unter dieser Uminterpretation sehen, dass der politische Mensch Forster in einen Klassiker, was eine Stilrichtung ist, umgedeutet wird und dann eben als etwas Leitendes. Also ich muss sagen, das Urteil hat seither niemand wiederholt. Ja? Der Forster hat eine Renaissance, es gibt eine neue, einige Jahre alte Biografie, die dieser Willy Brandt Redenschreiber und Thomas Mann Biograf geschrieben hat. Aber auch der, niemand ist je auf den Einfall gekommen, Forster zu den Klassikern zu zählen, wenn er auch in der DDR-Bibliothek deutscher Klassiker in zwei Bänden erschienen ist. In der Reklamausgabe zitiert er ihn: Frei sein heißt Mensch sein. Das heißt, er bemüht das ganze Konstrukt von Forsters naturwissenschaftlicher etc. Tätigkeit, diese Multidisziplinarität, die Skepsis, die Empirie für den Begriff der Freiheit. Das ist aber eine Bemerkung eines Segments von Forster, weil der war ja auch ein Untertan der Vernunft. Also der aufgeklärte Teil von Forster wird hier eigentlich ignoriert, aber mit edlen männlichen Eifer. Für ihn ist diese Weltreise sozusagen der Beginn von etwas Neuem. Sie wissen, diese Reisemetapher verwendet ja auch der Safranski in seinem Buch über die Romantik, nicht? Da wird mit der Reise Herders nach Riga ein Beginn gesetzt, und bei Schlegel ist es die offene Empfänglichkeit, das stete Streben nach dem Unendlichen, was den Weltreisenden antreibt. Und von nun an bezieht er sich immer auf das Unendliche und unterstellt das dem Forster. Und das war aber eigentlich nicht eine Idee dieses Empirikers und Pragmatikers Forster. Seine Werke würden ihre Popularität durch ihre edle Sittlichkeit verdienen. Wenn Sie sich da Seite 29 den zweiten Absatz anschauen, in diesem Text, dann finden Sie eine ziemlich pantheistische Denkweise. Da wird von der Vorsehung auch gesprochen. Ich möchte das nur für seine Kant-Rezeption nehmen. Transzendental hat er nicht gedacht. Auch in den Worten hohle Vernünftler versus edle Männlichkeit transportiert sich allmählich eine Moral. Schlegel hat damit nichts zu tun, aber irgendwo sind wir mit dieser Zusammenstellung von Adjektiven und Substantiven doch in der Vorgeschichte des Turnvater Jan und des Old Shatterhand. Und wir sind auch in einer Vorgeschichte der intellektuellen Feindlichkeit. Ja? Also die Rolle, da muss man sehr aufpassen. Der Begriff Intellektueller ist ja jung, nicht? Der ist in Frankreich entstanden, in der Dreyfus-Affäre, die sich für eine Revision des Urteils gegen Dreyfus eingesetzt haben, sind als Intellektuelle in Laboratorien und Bibliotheken beschimpft worden. Und das wurde dann ins Positive umgedreht und ist heute, also wurde von einem negativen Heterostereotyp zu einem positiven Autostereotyp unseres Berufsstandes. Aber es ist eben genau mit diesem edlen männlichen Eifer und mit diesem Untertan der Vernunft, ja, gehört die Romantik einfach mit diesem forcierten Gegensatz Verstand, Gefühl in die Vorgeschichte dieser intellektuellen Feindlichkeit. Also es gibt einfach, das gilt nicht nur für Deutschland, keine unschuldige Periode der Geistesgeschichte. Überall finden sich Vorläufer dessen, was dann im 20. Jahrhundert blutig eskaliert ist. Der Schlegel preist an Forster zwei Punkte. Ich zitiere ihn: die unerschütterliche Notwendigkeit der Gesetze der Natur und die unvertilgbare Vervollkommnungsfähigkeit des Menschen als die beiden Pole der höheren politischen Kritik. Sie herrschen allgemein in seinen politischen Schriften. Und das macht wieder die Frage auf, wie steht es zu Kant? Ja? Also wenn Sie die Ideen einer Geschichte in weltbürgerlicher Absicht nehmen, da ist das einfach so, dass das Paradies ein Locus horribilis ist, weil da rennen wir nackt herum und merken das nicht einmal. Und mit der Vertreibung aus dem Paradies beginnt die Vernunft. Also wir sehen einmal, dass wir nichts anhaben. Und es beginnt die Scham und es beginnt die Zivilisation und das treibt uns weiter. Und Schlegel in diesen Bemerkungen zu Forster anthropologisiert das bereits. Also es ist nicht die Vernunft, die eine weltbürgerliche Geschichte konstituieren wird, sondern es ist eine natürliche Anlage. Und die zweite Frage ist, was hat das mit der Revolution zu tun? Ja, also warum wird der Forster ein Jakobiner, wenn er an die Gesetze der Natur und die unvertilgbare Vervollkommnungsfähigkeit der Menschen glaubt? Das war nicht das jakobinische Ideal. Robespierre hat an die Göttin der Vernunft geglaubt und hat ein Fest zu Ehren der Göttin der Vernunft gegründet, aber nicht an eine Natur, die uns so weitertreibt. Aber das war auf jeden Fall lange Zeit sein Ziel. Das Wesen der Philosophie ist eine Allgemeinheit des Wissens zu suchen. Pflichtgemäß erwähnt er die Gräuel der französischen Revolution, aber das hat ihm den großen Blick auf die Geschichte nicht genommen. Es sind unklare Äußerungen, das ist dieses alte Fellow-Traveller-Problem, ja, wie wenn jemand in den 1931 von den gigantischen Ereignissen in Russland, die ein Sechstel der Menschheit verändern, schreibt und man weiß dann nicht genau, wo ist er gestanden, und 20 Jahre später sagt er, dass er natürlich nicht den Stalin, der damals schon regiert hat, gemeint hat. Solche Sätze können auch in die Richtung des späteren Renegatentums eingehen, es können aber auch Äußerungen eines frei schwebenden Intellektuellentums sein. Die idealistischen Konstruktionen haben ja alle den Serienfehler, dort wo man landet, dort sind wahrscheinlich doch die Bedingungen stärker und das wird dann rationalisiert, und bei Schlegel war das eben der Katholizismus plus Metternich. Es gibt dann noch einige interessante Bemerkungen in diesem Text. Die Wiedervereinigung aller der Grundkräfte des Menschen, auch das ist wieder eine Nahtstelle, die Idee einer großen Mobilisierung. Es ist aber auch eine Vereinnahmung und eine Theoretisierung, und es wird via Forster ein Anspruch an die Revolution gestellt, der einfach nicht einlösbar ist. Ja? Also auch ich sehe da wirklich manchmal die Analogie zu der Generation nach der russischen Revolution, wo einfach privat und politisch in einem der Moderne nicht angemessenen Sinn vermischt wird. Es geht konventionell zu Ende mit Weltbürgerlichkeit und Geselligkeit, und dann kommt eine kleine Kritik an diesem Klassiker, dass sich sein Ausdruck zuweilen ins Spitzfindige und Geschrobene verirrt. Wie gesagt, da hat er ein Gefühl dafür, wo der Forster, ich würde nicht raten, die zweibändige DDR-Ausgabe zu kaufen, ja, also diese Weltreise, ja, aber da haben sie eben auch, das ist einfach heute wirklich schwer, aber die These, auf die es am Ende rausläuft, ist, dass die Person und ihre Ansichten den Forster zum Klassiker gemacht haben. Und das heißt also, dass man auch ohne Poesie und mit einem eher zugespitzten Deutsch eben ein Klassiker sein kann. Es geht also um ein hochgespanntes Lebensgefühl und nicht um die ästhetischen Details. Ja, ich möchte da stehen bleiben. Nächstes Mal würde ich gerne über die Lessing-Schrift, die auch in der Reklam-Edition...
Nächste Woche ist
nicht. Ja, nächste Woche bin ich nicht da. Danke, dass Sie mich erinnern. Also am 13. April möchte ich über die Lessing-Schrift lesen, die auch in dieser kleinen Reklamausgabe drinnen ist. Gibt es Fragen, Kommentare, Hinweise?
Ich habe das Reklamfragmente. Meinen Sie,
ja, ja.
Dem haben Sie zitiert?
Ja, 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 ja. Da, jetzt halt habe ich die Seiten drauf.
Ja.
25, 28, 29. Ja. Dritter Absatz. Aber das habe ich. Das ist nicht so ein wichtiges Fragment. Das ist nur, damit Sie es auch finden, und ich habe mir es auch kapiert.
Ich habe eine Frage. Sie haben auch das Kampf und Leben zu tun. Ich kann mich erinnern an eine Ihrer Vorlesungen vor einigen Jahren. Wenn ich das richtig gemerkt habe, haben Sie erwähnt, man kann hätte investiert in eine Firma Green.
Ja, Green und Milton.
Ja, ich habe versucht, das zu googeln, ich habe nichts gefunden.
Das ist jetzt so schwierig, weil ich habe damals den dicken Vorländer gehabt, gibt auch einen dünnen Vorländer und zwei andere Kant-Biografien. Ich werde mal in meinen Notizen schauen. Ja?
Wie war das? Green und?
Milton.
Milton.
Ja. Ja. Also... Gehen Sie einmal Kant, englische Kaufleute, ja, oder, ja. Also ich weiß jetzt nicht, aus welcher Biografie ich das habe, Sie meinen wahrscheinlich die Sensatz, meinen Sie, dass er mit dem Green vor allem jeden Satz der ersten Kritik durchdiskutiert hat, oder meinen Sie seine gigantische Hinterlassenschaft.
Eine Hinterlassenschaft?
Ja, ich ja, ja.
Worin hat er investiert und was waren damals die Dinge, die zum Erfolg geführt haben?
Naja, worin hat er investiert? Das kann man sich vorstellen. Ja? Also vor 20 Jahren, als die Gemeinde Wien eine Prämie für das Retten von Häusern mit wertvoller Bausubstanz gegeben hat und einen ungeheuer günstigen 20-jährigen Kredit der fast zinsenfrei war, da war das einfach so, wenn man einen Hausverwalter gekannt hat und wenn man auch kein Geld gehabt hat, dann hat einen der sozusagen mitgenommen und hat um 3 Millionen ein Haus gehabt und auf einmal hat man 10% eines Hauses für 300.000 Schilling gehabt. Und das hat sich dann, wenn das dann mit diesen Gemeindedarlehen renoviert wurde und daraus eine 95 Quadratmeter Wohnung wurde aus den zusammengelegten Wohnungen, dann hat man auch das Fünffache oder Sechsfache ungefähr lukriert in diesen 17, 18 Jahren. Und so stelle ich mir das bekannt vor, da sind die einfach mitgenommen haben. Ja? Also das sind einfach freundschaftliche Beteiligungen. Wir haben ein Schiff mit Pfeffer, ja? Ich spekuliere völlig. Die Reise kostet uns 1.000 Taler, gibt uns 2 ersparte Jahreseinkommen, 40 Taler hat er damals gehabt und du bist mit 8% dabei und wir verkaufen den Pfeffer dann um 6.000 Taler und du hast aus deinen 80 480 gemacht. Das ist eine Vermutung, ja, aber das ist eine realistische Antwort, wie man mit wenig Geld, man muss, das ist heute noch so, man muss jemand haben, der einen mitnimmt. Ja, sicher. Wenn Sie kein Geld haben, ja, und Sie haben einen Freund und jetzt geht das nicht mehr, und der sagt, norwegische Staatsanleihen bringen 7%. Ich bin mit 300.000 Euro drinnen, gib mir 30.000, dann nehme ich dich mit und wir belehnen sie und kaufen noch einmal die gleiche Summe. Und dann haben wir 14% und damit zahlen wir den Kredit zurück und nach ein paar Jahren haben wir die Staatsanleihen oder wir verkaufen es wieder. Nein? Mit Ihren 30.000 Euro finden Sie niemanden, der Ihnen das macht. Aber wenn Sie den Freund haben, der die 300.000 Euro hat und der jemand hat, der ihm das macht, ja, und der nimmt Sie mit, dann können Sie Geld verdienen. Und so stelle ich mir das, vor. Sie wissen, dass ich die Distinktion vertrete, dass es Philosophen gibt, die ihr ganzes Geld herschenken und nichts davon halten, wie Rousseau und Wittgenstein und solche, die ein sehr intensives Verhältnis zum Geld haben. So stelle ich mir vor, dass Voltaire zu seinem Schloss gekommen ist und Immanuel Kant zu seinem hohen Nachlass. Ja? Also bei Voltaire war es nicht die Hühnerzucht, der ist nicht jeden Tag in der Früh in den Hühnerstall gegangen und hat die Eier eingesammelt und hat die verkauft, sondern der hat einfach jemand gefunden, der ihn mitgenommen hat. Das ist meine Idee. Ja, hat er auch, ja, aber da muss er auch das Anfangskapital gehabt haben. Ja? Ich meine, es kann jetzt auch nicht eine Lotterie auflegen, so aus dem Stand. Ja? Also muss auch eine Basisfinanzierung da sein. Und die wird wohl über wohlwollende Verehrer gelaufen sein. Also das. Gut, aber ich werde schauen, wo ich das mit dem Green Milton und mit dem Nachlass habe. Gut, also bis dann.